Wann hast du zuletzt deinem Götzen ein Opfer dargebracht? Am Freitag? Gestern? Vielleicht schon heute früh? Aha, du hast keine Götzen, denen du Opfer darbringst. Natürlich. Vielleicht bist du sogar empört, dass ich so eine Frage stelle, dass in unserer modernen, aufgeklärten, zivilisierten Gesellschaft noch jemand Götzen haben könnte und ihnen Opfer darbringt. Der mal einst, ja, als die Leute noch nicht lesen und schreiben konnten, als sie hinter jedem Blitz gleich den Zorn Gottes sahen, da haben die Leute Opfer dargebracht. Und da lebten sie in ihrer Unwissenheit und brachten Pflanzen, Nahrungsmittel, vielleicht sogar Tiere, töteten sie und legten sie da auf den Altären ihrer Götzen. Und die Schlimmsten, wie die Ammoniter, die opferten Menschen, sogar die eigenen Kinder. Was für Barbaren. Heute bringt natürlich niemand mehr Opfer da, weder aus Nahrungsmitteln noch aus Tieren und schon bestimmt gar keine Menschen- oder Kinderopfer. Aber bist du dir da ganz sicher? Frag mal Lucrezia, eine der sogenannten Eurowaisen, die es in Polen durchaus in Scharen gibt. Sie lebt seit dem 13. Lebensjahr alleine und erzieht sich praktisch selbst. In der Zwischenzeit, sie ist schon volljährig, hatte sie Bekanntschaft mit der Polizei gemacht und nicht nur einmal. Probleme mit Drogen, eine Schwangerschaft und eine illegale Abtreibung. Und das alles, weil ihre Eltern beschlossen, in den Westen auszureisen, um ein besseres Leben zu suchen. Und dann Lucrezia einfach sich selbst überlassen haben. Natürlich muss man nicht ins Ausland auswandern, wenn man die eigenen Kinder auf dem Altar des Götzen des Wohlstandes und des Erfolgs opfern will. Es reicht auch, einfach mal 80 Stunden pro Woche zu arbeiten, weil das auf dieser Stellung, auf diesem Posten einfach normal ist. Genauso normal wie kaputte Ehen, totale Entfremdung von den eigenen Kindern. Wenn wir uns umgucken, dann stellen wir fest, dass wir durchaus in unserem Alltag noch Götzen haben und ihnen Opfer darbringen. Und die Götzen, denen wir Opfer darbringen, sind so unterschiedlich wie die Götzen. Und die Opfer, die wir darbringen, sind auch sehr unterschiedlich. Manche huldigen Nike, der Göttin des Erfolgs. Manche Aphrodite, der Göttin der Liebe und der Schönheit und sinnlichen Begierde. Und wieder andere Athen, der Göttin der Weisheit. Natürlich geht heute keiner mehr in einen Tempel und bringt auch kein materielles Opfer da. Aber dafür legen wir die Prioritäten in unserem Leben so, dass wir bereit sind, alles zu tun, um Erfolg zu haben, um reich zu sein, um einen akademischen Titel zu erlangen oder um ewig jung zu sein. Wir opfern unsere gesamte Zeit, unsere Gesundheit, unser Geld, unsere Beziehungen oder was auch immer unsere Götzen von uns fordern, damit sie uns das geben, was wir haben wollen. Aber Moment mal, kannst du vielleicht sagen, ist das mit eurem Gott denn so viel anders? Hat euer Gott nicht genauso ein grausames Opfer von Abraham gefordert? Schließlich sagt er doch, er soll seinen eigenen Sohn opfern. Siehst du, es gibt also gar keinen Unterschied. Das ist eine gute Frage. Warum hat Gott Abraham so eine seltsame Anweisung gegeben? Es ist gut, dass wir, wenn wir uns mal 1. Mose 22, die ersten 13 Verse angucken, ich denke, es lohnt sich, das Leben von Abraham und Sarah uns genauer anzuschauen und auch diesen Text, wo dieser grausame Befehl aufgeschrieben ist, damit wir lernen, warum Gott es gemacht hat. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, die ersten 13 Verse. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria. Und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh morgen auf, sattelte seine Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich mein Sohn, Und er sagte, sieh das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich schon das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und so gingen sie beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar auf und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen, und siehe, da war ein Widder, hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Was könnt ihr sehen? Was sehen wir, wenn wir den Text genau anlesen? Die erste Sache, die natürlich sich sofort, wir sehen können, ist, dass Gott von Anfang an nicht die Absicht hatte, dass Abraham seinen Sohn wirklich umbringt. Es war eine Probe. Es war eine Probe und Gott wollte den Abraham prüfen. Wenn wir also dann wissen, Gott wollte gar nicht, dass Abraham den Isaak umbringt, dann warum hat er das gesagt? Und im Vers 12 finden wir eigentlich die Lösung. Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst oder ihn fürchtest. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Gott wollte nicht Isaaks Tod, sondern er wollte nur Abrahams Herz prüfen. Von Anfang an ging es Gott nicht darum, dass Isaak auf einem Holzstoß brennen wird, sondern er wollte prüfen, was sind die Prioritäten im Leben von Abraham. Abraham bekannte sich zwar zu Jahwe als seinem Gott, aber war es wirklich er, den Abraham anbetete? Oder war vielleicht doch der Sohn, der einzige Sohn, der Mittelpunkt im Herzen von Abraham? Und Gott wollte ihn eben Abraham dazu bringen, dass er vor sich selbst und vor den anderen seine Prioritäten prüfte und gegebenenfalls neu sortierte. Und so etwas kann man nicht theoretisch machen lassen. Am Schreibtisch eines geräumigen Büros oder auf dem bequemen Sofa im gemütlichen Wohnzimmer. Sich zu seinen Prioritäten am Schreibtisch zu bekennen, da wo es nicht so viel mehr kostet als das Blatt Papier, auf dem ich schreibe, das ist nichts wert. Papier ist bekanntlich geduldig. Welche Prioritäten dein Leben hat, zeigt sich erst, wenn du zwischen dem einen und dem anderen wählen musst. Wenn du die verschiedenen Alternativen nicht mehr alle auf derselben Höhe erhalten kannst, sondern wenn du dich entscheiden musst. Was wählst du, wenn du nur Zeit für eine Sache hast und nicht mehr alles theoretisch möglich ist? Wo gehst du dann? Wofür opferst du deine Zeit? Oder wofür gibst du dein Geld? Wofür gibst du das Geld am Anfang des Monats? Und wofür die Reste am Ende des Monats, wenn vielleicht was übrig bleibt? Gott kennt unser menschliches Herz und weiß genau, dass unsere Bekenntnisse, wenn sie keine Konsequenzen nach sich ziehen, nichts bedeuten. Und darum stellte Abraham vor die ultimative Entscheidung. Wer ist wichtiger in deinem Leben? Dein Sohn oder ich? Wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Ich, dein Gott oder dein Sohn Isaak? Und darum beginnt Gott seinen Befehl in Vers 2 mit den Worten, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den du lieb hast, den Isaak, und bringe ihn mir dort als Opfer dar. Gott verhält sich wie ein guter Arzt, der die langsam alles abtastet und drückt, bis es wehtut. Und dann weiß er, er hat das Problem gefunden. Aber hat Gott nicht übertrieben? Nur weil, gab es wirklich einen Grund, dass Abraham seinen Sohn zum Götzen erhoben hat? Schließlich ist ja nicht gleich jeder Vater, der seinen Sohn und seine Tochter liebt, nicht gleich jede Mutter, die ihre Kinder liebt, gleich ein Götzenanbeter, der die Prioritäten falsch gesetzt hat. Gab es im Leben von Abraham Anzeichen dafür, dass sein Sohn ihm zu wichtig geworden ist? Ja, die gab es. Die Gefahr bestand durchaus. Und um das besser zu verstehen, müssen wir uns ein paar Sachen aus dem Leben von Abraham in Erinnerung rufen. Er war 75 Jahre alt, als Gott ihm eine neue Heimat, Segen und eine Familie versprach. Und dafür gab es einen Haken, er musste auswandern. Er musste alles zurücklassen und in ein neues Land geben, das Gott ihm zeigte. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, dass alles in Ordnung ist. Abraham steht auf und wandert los. Aber schon sehr bald lesen wir, dass es mit dem hundertprozentigen Vertrauen Gott gegenüber bei Abraham, das war nicht immer so super. Zuerst flieht er bei der ersten Dürre nach Ägypten. Dann gibt er seine Frau als seine Schwester aus. Und dann beginnt diese ganz lange und sehr komplizierte Geschichte mit Sarah, Hagar und Ismael. Immer wieder weist sich Abraham durch mangelndes Vertrauen aus und durch den Versuch, sein Schicksal in die eigene Hände zu nehmen. Und außerdem wartet Abraham und wartet. 24 Jahre später hat er immer noch keinen Sohn. Und erst als er 100 wird, ein Vierteljahrhundert ist um, da bekommt er einen Sohn. Und es fällt wirklich nicht schwer, sich vorzustellen, dass für ihn Isaak wie sein eigener Augapfel war. Er hütete ihn, er liebte ihn über alles. Ich denke, den meisten wäre das so ergangen. Und besonders, weil in der Kultur des Nahen Ostens damals der Sohn eine viel wichtigere Rolle spielte als bei uns, gerade der Erstgeborene. Wir definieren uns sehr oft in unserer individuellen Gesellschaft über unseren Wert, über unsere Arbeit, über unsere Finanzen, über das Haus, das, was wir haben, welche Stellung wir einnehmen in der Firma. Aber in der Kultur damals definierte man sich immer als Teil eines Ganzen, einer Familie, eines Clans. Und die Aufgabe des Erstgeborenen war es, der Familie den Wohlstand und das Fortbestehen zu gewährleisten in der Gesellschaft. Und darum bündelten sich alle Hoffnungen und Träume auf dem Erstgeborenen. Und die Träume und Wünsche, Hoffnung von Abraham auf seinem einzigen Sohn, dem Isaak. Und als wäre das nicht Versuchung genug, hat Abraham das Glück, dass seine Frau immer noch eine Schippe drauflegt. Vor einiger Zeit las ich in einem Forum den Satz: Kinder sind der einzige Sinn im Leben, doch es braucht Reife, um das zu erkennen. Das schrieb eine Frau. Und ich bin ziemlich sicher, Sarah würde darunter ihren Namen setzen und sagen: Ja, das stimmt. Sie brauchte verzweifelt einen Sohn, um jeden Preis. Und weil Gott sich anscheinend sehr viel Zeit lässt und die Aufgabe nicht erfüllen kann, dass die Verheißung oder nicht kann oder nicht will, nahm sie die Dinge in die eigenen Hände. In vitro gab es damals noch nicht, also hatte Sarah eine geniale Idee. Sie befahl einer ihrer Sklavinnen, quasi eine antike Leihmutter zu sein und einen Sohn zu gebären. Rechtlich war das vollkommen in Ordnung, das durfte sie. Niemand würde anzweifeln, dass Ismael ihr rechtlicher Sohn ist. Aber dennoch ist es klar, dass Gott das nicht im Sinn hatte, als er sagt, dass Abraham einen Sohn bekommt. Und wie konnte es anders sein? Kaum wird Hagar schwanger, beginnen die Probleme. 14 Jahre später gebärt nun Sarah einen Sohn. Sie kann es am Anfang selbst glauben, und als Gott ihr sagt, sie wird einen Sohn bekommen, dann lacht sie ihn aus. Und dann im Alter von 90 Jahren gebiert sie. Und im 21. Kapitel vom 1. Buch Mose lesen wir dann die Geschichte von seiner Beschneidung. Und dann ab Vers 8, lesen wir dann von einer Feier. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt, und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den dieser dem Abraham geboren hatte, scherzen. Und da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Was denkt ihr, ist das normal? Oder andersrum, ist das normal, was Ismael und Isaak machen? Der eine ist wahrscheinlich so um die 3 Jahre alt, der Ältere 17. Jungs, während einer Familienfeier machen sie Quatsch, spielen zusammen und plötzlich macht sich der eine über den anderen lustig. Ist das normal? Also, ich habe 4 Brüder, wir sind 5 Jungs zu Hause gewesen, das ist normal, das ist ganz normal. Gut, das haben wir schon mal geklärt. Aber dann nehmen wir mal an, Ismael übertreibt wirklich und sagt etwas, was man nicht hätte sagen sollen. Was machen wir dann? Dann reden wir zuerst mal mit dem älteren Bruder. Wir erinnern ihn an die Regeln, die bei uns zu Hause herrschen. Vielleicht fordern wir ihn auf, sich beim Jüngeren zu entschuldigen. Wir nehmen ihm das Nadel weg für eine Woche vielleicht. Und zum Schluss bitten wir ihn, das nächste Mal lieb mit seinem Bruder zu spielen. Aber eine Sache machen wir nicht. Wir jagen ihn wegen dieser Geschichte nicht in die Wüste. Es sei denn, dass dein 3-jähriger Sohn schon lange aufgehört hat, bloß Kind zu sein und zu deinem Götzen geworden ist. Es sei denn, du liebst dein Kind nicht nur, sondern du betest ihn an. Dann ist es so, dass dieses Kind deinem Leben nicht nur Freude gibt, sondern Bedeutung, Wert, Würde, Selbstgefühl. Und jedes Wort, das gegen ihn gerichtet ist, ist ein direkter Angriff auf dich. Ich kann mich daran erinnern, als Ula mit dem Boas, mit dem Jüngeren, während ihres Mutterschaftsurlaubs spazieren war, da sagte sie, dass es regelmäßig eben vorkam, dass Leute dann in den Kinderwagen guckten und sagten, oh, wie süß der aussieht und was schöne Augen der hat und wie lieb der lächelt und der kann schon so schön sitzen oder später, ja, der kann schon so toll laufen und hier sogar schon Fahrrad fahren. Und dann sagte sie, es ist so schwer, seinen eigenen Wert nicht auf dem aufzubauen, was die anderen über dein Kind sagen. Das Problem ist nur, wenn du das anfängst zu machen, dann ist auch jedes Wort der Kritik an deinem Kind auch ein direkter Angriff auf dich. Sarah versuchte ihren Sohn um jeden Preis zu verteidigen, denn er ist für sie zum Götzen geworden. Und wenn du versteckte Götzen in deinem Leben finden möchtest, dann solltest du nicht nur auf den Terminkalender schauen, der verrät dir auch sehr viel, wo deine Prioritäten liegen, oder auf deinen Kontoauszug, sondern auch auf deine Gefühle. Wo, in welchem Bereich deines Lebens reagierst du so emotional, dass du dich selbst über dich wunderst? Bei welchem Thema kommen bei dir unbändige Wut oder lähmende Angst oder überwältigende Trauer? Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese unkontrollierbaren Gefühle dich direkt zu deinem Götzen bringen. Deswegen gibt es auch diese Mom Wars, diese Kriege der Mütter. Vielleicht kennt ihr das ja. Stillen oder mit der Flasche füttern. Impfen oder doch nicht. In der Babytrage oder in der Babyschale, im Babytuch. Darf man ein Kind ein Tablet geben, ein Handy oder nicht? Wann darf oder wann muss man das Kind abgewöhnen von der Windel? Und wenn man sich diese Diskussion im Internet oder auch live anschaut, dann wird man das Gefühl nicht los, dass die eine Gruppe die andere auf den Mond schießen möchte. Was nicht heißt, dass man nicht mal darüber reden darf. Sogar diskutieren. Ich diskutiere gerne über jedes Thema. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich über einen Teilbereich der Kindererziehung diskutiere oder meinen Götzen verteidige. Denn wenn das Kind das Allerwichtigste im Leben ist, wenn es dir Sinn gibt im Leben, dann darfst du keinen Fehler machen. Dann darfst du nicht den allerkleinsten Fehler machen. Götzen sind erbarmungslos. Und bei Sarah sehen wir das. Um ihren Götzen zu verteidigen, war sie bereit, ihren Adoptivsohn wortwörtlich in die Wüste zu schicken, im Bewusstsein, dass das quasi den Tod bedeutete. Aber kommen wir zurück zu Abraham. Im 22. Kapitel lesen wir eben von dieser Herausforderung Gottes an ihn. Und diese Geschichte spielt schon einige Jahre später. Isaac ist wahrscheinlich schon mindestens ein Teenie, ist in der Lage, einen Haufen Holz mitzunehmen für ein Opfer. Abraham ist nun weit über 100 Jahre alt. Und wenn Isaacs Geburt mit 100 schon ein Wunder war, dann wäre es absurd zu glauben, er könnte jetzt noch, 14, 15 Jahre später, noch ein Kind bekommen. Und jetzt stellt Gott ihn vor die alles entscheidende Frage. Wer ist für dich das Wichtigste im Leben? Dein Sohn oder ich? Und zu unserer und ich nehme an, sogar zur Abrahams eigenen Überraschung, steht er morgens auf und marschiert los. Ich kann mir nicht vorstellen, was in seinem Kopf vorging. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er die Frage fürchtete, die dann Isaac irgendwann stellte. Papa, wo ist das Schaf? Ich weiß nicht, wie er sich das alles erklärte, aber aus dem Hebräerbrief wissen wir, dass er sicher war, dass Gott ihm seinen Sohn zurückgibt. Abraham wusste, ich muss Gott hundertprozentig vertrauen und das meine tun. Und Gott wird seine Verheißung erfüllen. Und wie er das macht, das weiß ich nicht, aber das ist nicht meine Sorge. Das lasse ich ihn. Und so wurde Abraham 400 Jahre vor Mose für uns zum Vorbild, weil er in Übereinstimmung mit den Worten aus 5. Mose 6, Vers 5 lebte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Er brauchte wirklich ein ganzes Leben, um das zu lernen, aber zum Schluss lernte er das und vertraute Gott hundertprozentig und alleine ihm. Und er liebte ihn mehr als das eigene Kind. Aber ihr seid euch bestimmt im Klaren, dass das Kind nicht die einzige Person ist, das für uns zum Götzen werden kann. Ich lernte einen jungen Mann kennen, der war zum Teil auch in unserer Gemeinde. Und er war so fixiert darauf, eine Ehe zu haben, eine Familie zu haben, dass er eigentlich seinen Lebenssinn darin sah, eben eine Familie zu haben. Und er redete darüber ständig und traf auf jede Menge unweise Entscheidungen. Wenn er eine Frau fand, die seines Erachtens eine mögliche Kandidatin für die Frau war, dann klebte er an ihr wie an einer Klette. Und wenn sie anfingen, eine Beziehung aufzubauen, dann tat er alles, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, auch wenn alle drumherum sagten, das ist keine gute Idee. In einem Gespräch sagt er sogar, ich kann mir ein Leben als Single gar nicht vorstellen. Andreas Hahn, ein Missionar, erzählte mir von einer jungen Frau, die, als sie mit 30 noch keinen Mann hatte, einfach Gott den Rücken kehrte. Denn schließlich hat Gott ihre Gebete nicht erhört und damit hat es keinen Sinn. Sie hat immer noch keinen Ehemann. In beiden Fällen wurde der Ehepartner oder der Wunsch nach Ehe zu einem Götzen. Bei Jakob, dem Enkel von Abraham, sehen wir, dass auch eine Frau zu seinem Götzen geworden ist. Wir lesen manchmal über die Liebe von Jakob und Rachel und wir reden davon als ein Vorbild für die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das ist bestimmt ein Beispiel, was ein Mann leisten kann, wenn er verliebt ist. Aber wenn wir uns genau hinsehen, das alles anschauen, dann sehen wir, dass er sie nicht nur liebte, sondern wortwörtlich anbetete. Lass uns mal ein paar Verse nur aus 1. Mose 29 lesen. Ich werde lesen aus Vers 14 bis 21. 1. Mose 29, 14b bis 21. Jakob blieb bei Laban einen Monat lang. Und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rachel. Leas Augen waren matt, Rachel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rachel. So sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rachel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. So diente Jakob für Rachel 7 Jahre. Und sie war in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie so liebte. Und Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Was sehen wir hier? Erstens, es war nicht ungewöhnlich, dass Mann für die Ehefrau arbeitete in dieser Gesellschaft damals. Aber 7 Jahre, das war viel zu viel. Viel zu viel. Man könnte sagen, Jakob hat auf eigenen Wunsch furchtbar draufgezahlt. Außerdem, für Jakob kamen die 7 Jahre wie ein paar Tage vor, weil er sich die ganze Zeit vor Augen hielt, dass wenn er nur endlich die Rachel hat, dann wird alles gut. Er ist jetzt weit weg von seiner Familie, besonders von seiner Mama, die er sehr liebte. Mit dem Papa, da war die Beziehung nicht immer so die beste. Aber wenn er nur am Ende seine geliebte Rachel hat, dann wird alles gut. Und nach 7 Jahren kommt er nun zu seinem zukünftigen Schwiegervater und sagt, gib mir jetzt meine Frau, ich will zu ihr eingehen. Für uns klingt das ein bisschen archaisch, aber Kenner dieser Kultur, der altertümlichen Kultur, die sagen uns, dass der Satz für damalige Verhältnisse viel zu sehr geradeaus war. Das wäre so, als würde heute jemand sagen, nun gib mir endlich deine Tochter, ich will mit ihr ins Bett steigen. In der ganzen Geschichte wird Jakob gezeigt als ein Mann, der sich so sehr nach der Ehe mit seiner geliebten Rachel sehnt, wie ein Drogensüchtiger Drogen braucht. Er verliert, wenn der Moment näher rückt, jeden Anstand, den er eigentlich haben müsste. Ohne sie ist er nichts, er ist leer. Erst mit ihr fühlt er sich wie ein vollwertiger Mann. Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass diese abgöttische Liebe Jakobs zu Rachel noch viele Probleme nach sich zieht. Er bevorzugt seine Kinder, den Josef und den Benjamin. Und wie die Geschichte endet, das wissen wir. Und in unserer heutigen Zeit, in unserer säkulären Zeit, geht das noch weiter. Die meisten heutzutage suchen ihren Ehepartner selber. Und in Verbindung mit unserer Gesellschaft, individuellen Gesellschaft und säkularen Gesellschaft, führt das zu immer mehr Problemen. Ernst Becker führt in seinem Pulitzerpreis gekrönten Buch das so aus. Als wir uns bewusst wurden, dass das, was uns die Religion gab, die wir nicht mehr haben, weg ist, dann bemerkten wir, dass wir ein Problem haben. Wir wollen immer noch dieses Problem, dieses Gefühl haben, dass unser Leben Bedeutung hat, dass es verschmelzen kann, dass es größer ist als wir selbst. Aber jetzt gibt es keinen Gott mehr, was machen wir dann? Und so sagt er, wir fanden als erste Lösung die romantische Lösung. Die Selbstglorifizierung, die wir brauchen, die suchen wir nun in der Liebe, in dem Ehepartner. Und nun wurde der Partner, den wir lieben, zu einem göttlichen Ideal, der uns Lebenssinn geben soll. Alle unsere geistlichen, moralen Bedürfnisse konzentrieren sich auf diese Person. Und das ist natürlich klar, dass kein Mensch, keine Frau und kein Mann diese Bedürfnisse erfüllen kann. Niemand ist in der Lage, uns Sinn zu geben. Außerdem, wenn wir aus unserem Ehepartner was, das sagt man ja auch, ja, Liebe macht blind, wenn wir unsere Augen verschließen und die Person, die andere Person vergöttern, dann verschließen wir die Augen vor den Fehlern, vor den Problemen, die wir haben, die der andere hat. Und wenn wir mit diesen geschlossenen Augen in die Ehe gehen, dann werden wir eines Tages aufwachen und wir stellen fest, neben uns liegt nicht Rachel, sondern Lea. Jakob lebte dies wörtlich, weil er über nichts mehr anderes denken konnte als über seine Rachel und er ließ sich vom Schwiegervater übers Ohr hauen. Aber wenn wir in die Ehe reingehen mit dem Wunsch, dass unser Partner uns Lebenssinn gibt, dann brauchen wir keine andere Person, sondern dann belügen wir uns selbst. Und dann werden wir mit Sicherheit eines Tages feststellen, dass wir gar nicht mit Rachel, sondern mit Lea verheiratet sind. Aber neben dieser Enttäuschung, die auf uns wartet, wenn wir unseren Ehepartner vergöttern, gibt es noch ein größeres Problem. Und ein Grund, warum wir nicht einen Götzen aus unserem Ehepartner machen sollten. In der Ehe eines jeden kommt der Tag, wo einer der Ehepartner am Grab des anderen stehen wird. Das wird ein schwieriger Tag. Es wird schwierig genug, wenn das dein Ehepartner ist, mit dem du das ganze Leben geteilt hast und den du sehr liebtest. Aber was ist, wenn in deinem Grab dein Gott liegt? Wo gehst du dann noch hin? Wer kann dich dann noch trösten? Am Anfang sagte ich, dass manche Menschen ihre Karriere anbeten und daraus einen Götzen gemacht haben und darum Kinder und Ehepartner vernachlässigen. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde gepredigt, dass man aus den Kindern und dem Ehemann, der Ehefrau einen Götzen machen kann. Wie ist also die Lösung? Wo ist die goldene Mitte? Nun, ich denke nicht, dass die goldene Mitte die Lösung ist. Jemand sagte mal, ich meine, es war Dalai Lama, aber es ist nicht so wichtig, dass das Problem, wir Menschen ein Problem haben, wenn wir anstatt Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen, anfangen, Dinge zu gebrauchen und Menschen zu lieben. Ich denke, da ist was dran, aber ich denke, das müssen wir noch ergänzen. Und deswegen denke ich, da muss man noch dazu fügen, wir sollen Gott anbeten, Menschen lieben und Dinge gebrauchen. Das Problem ist schon, wie wir gerade gehört haben, wenn wir eben anfangen, Dinge zu lieben und Menschen zu gebrauchen. Aber ein noch viel größeres Problem ist es, wenn wir aufhören, Gott anzubeten und die Menschen zu lieben, wenn wir dann anfangen, Menschen anzubeten und Gott nur noch gebrauchen, damit er uns die Kinder gibt, die wir haben wollen, den Ehepartner gibt, den Beruf, die Karriere, die wir haben wollten. Wenn wir das tun, dann haben wir ein großes Problem. Und es geht eben nicht darum, die Zeit gleichmäßig zu verteilen. So viele Stunden hier, so viele Stunden hier, so viele Stunden hier und dann wird alles in Ordnung. Sondern es geht eben darum, die Prioritäten klarzustellen. Wenn du dir also heute klar geworden bist, dass du angefangen hast, vielleicht aus deinen Kindern oder aus deinem Ehepartner oder aus deiner Karriere einen Götzen zu machen, dann erinnere dich wieder daran, wer für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und ruf dir wieder ins Bewusstsein, wer auf der anderen Seite des Todes auf dich warten wird in der Ewigkeit. Und ich denke, wenn wir uns das bewusst machen, wer für uns sein Leben gegeben hat, wer auf uns wartet in der Ewigkeit, dann werden wir auch keine Probleme damit haben, das höchste Gebot einzuhalten. Denn dann wird es eine ganz natürliche Antwort darauf sein, was Gott für uns getan hat. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.